NDR Info. Themen des Tages.
Auch heute beschäftigt uns diese Frage hier weiter. Die K-Frage bei der SPD, zu der der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke erläutert, warum die SPD besser auf Pistorius setzen sollte. Das ist gleich unser erstes Thema. Und wir fragen, was es für die Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz bedeutet, dass Außenministerin Annalena Baerbock ihre Termine dort krankheitsbedingt absagen musste. Und in Wolfsburg fragen wir nach, welche Lösungen es für die VW-Krise geben könnte. Um all diese Fragen geht es jetzt in den Themen des Tages, heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Wir fangen mit der K-Frage an, die nun schon seit ein paar Tagen über der SPD schwebt oder besser gesagt über Kanzler Olaf Scholz, dem designierten Kanzlerkandidaten. Aber eine klare Antwort gibt es immer noch nicht. Barbara Kostolnik.
Zeitnah soll eine Entscheidung über den Kanzlerkandidaten der SPD fallen. Was genau zeitnah heißt, darüber schweigt man sich aus in der Parteiführung. Es soll jedenfalls einen offenen Prozess geben. Ob das eher Richtung Kanzler Scholz oder Verteidigungsminister Pistorius deutet, bleibt offen. Hinter den Kulissen wächst der Frust, dass sich die Debatte so lange hinzieht. Das schade der Partei, heißt es. So sieht das auch der bayerische Bundestagsabgeordnete Carsten Träger. Jeder Tag, den die SPD über vermeintliche K-Fragen diskutiere, sei ein Tag, an dem nicht über Inhalte geredet würde. Und der Wahlkampf sei dafür schlicht zu kurz. Auch aus Niedersachsen melden sich Stimmen, die Klarheit fordern. Und zwar nicht nur in der Kandidaten-, sondern auch in der Kursfrage. So erklärte der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, das Austauschen von Gesichtern ohne einen sichtbaren Politikwechsel werde nicht viel helfen. Mehr Schulden, höhere Sozialausgaben oder eine Reichensteuer ist nach Gabriels Ansicht nichts, was Menschen für die SPD begeistern könnte. Der ehemalige Oberbürgermeister von Hannover, Schmalstieg, forderte wiederum Verteidigungsminister Pistorius dazu auf, den so wörtlich Eiertanz zu beenden, indem er sage, dass er für eine Kandidatur nicht zur Verfügung stünde.
Was steckt hinter dieser Debatte bei der SPD? Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler und Autor der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke, gesprochen. Die Landesverbände, der SPD-Bundesvorstand, scheint weiter zu Scholz zu stehen, die jetzt gegen Scholz und für Pistorius sind. Sind das vor allem SPD-Politiker, die nicht besonders weit oben in der Partei stehen?
Naja, wenn das so wäre, wäre es für den Vorstand einfach. So ist es aber keineswegs. Es sind mittlerweile, und das macht die Lage so dramatisch, die Sprecher sowohl der Konservativen innerhalb der SPD. Dirk Wiese ist der Chef des mächtigen Seeheimer Kreises. Das ist der konservative Verband, der eigentlich Olaf Scholz ausgesprochen nahesteht. Es ist aber auch die Linke. Dort ist die zweite starke Kraft, nämlich die stellvertretende Vorsitzende der Linken, ist ebenfalls unter denen, die warnen. Beide übrigens interessanterweise aus NRW, dem stärksten Landesverband. Und selbst der dritte Verband, die Netzwerke haben Teile, die sagen, es ist mit Olaf Scholz diese Wahl nicht zu gewinnen. Ja, mehr noch, wir werden unsere eigenen Leute nicht mehr mobilisieren. Und insofern zeigt sich eine dramatische Kluft. Das Grummeln, was am Anfang Rolf Mützenich noch ziemlich kleinteilig zu erkennen glaubte in der Fraktion, ist weit mehr. Es gibt große Angst, und das ist der Kern unter den Bundestagsabgeordneten, dass sie ihr Mandat nicht halten können und deshalb eine echte Absetzbewegung von Olaf Scholz und damit auch vom Votum des Vorstandes, der bisher noch immer treu an der Seite von Olaf Scholz steht.
Sind die jetzt plötzlich aufgeschreckt worden, dass die Wahlen so schnell auf sie zukommen angesichts der schlechten Umfragewerte? Zwischen 11 und 12% steht die SPD. Oder wie erklären Sie sich das, dass da jetzt so an Olaf Scholz gezweifelt wird?
Absolut. An dem Punkt ist es die Kernfrage und die Gretchenfrage. Ein Kanzler, das muss man sich immer bewusst machen, hat Loyalität auch dann nur zu erwarten, wenn er gleichsam eine gewisse Loyalität gegenüber seiner Mandantschaft, sag ich mal, ausübt bzw. tätigt, die natürlich erwarten, dass er auch ein Stück weit Stärke aufbringt, damit die eigenen Abgeordnetenhausmandate gesichert sind. Hier geht es tatsächlich um die Hälfte fast der Abgeordnetenhausmandate. Von den über 200 könnten 100 durchaus auf der Strecke bleiben. Wir haben ja eine Verkleinerung des Parlaments, das dürfen wir nie vergessen. Und da geht jetzt richtiggehend die Angst um. Und als Zweites kommt hinzu, auch von der Basis ist die Frage aufgeworfen, wer will Olaf Scholz eigentlich noch unterstützen? Der Kanzler ist in weiten Teilen der Bevölkerung durchgerauscht. Und das macht natürlich auch die Möglichkeit, einen starken Wahlkampf durchzuführen, ausgesprochen klein.
Aber wie analysieren Sie das als Politikwissenschaftler, der nicht von der Angst getrieben auf diese K-Frage schaut? Ist das ein guter Ratgeber, da jetzt so kurz vor den Neuwahlen, Ende Februar sind Sie ja dann wahrscheinlich, auf Umfragewerte der Beliebtheit zu schauen? Was bringt denn Pistorius mit, um dann die Wählerstimmen zu bringen, die man sich da dann wohl erhofft?
Wenn es nur eine Frage der Beliebtheit wäre und nicht dahinter stünde, dass der Kanzler Olaf Scholz nicht maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass diese Ampel auch gescheitert ist und diese Ampel auch für das Scheitern der letzten 3 Jahre quasi haftbar gemacht wird und seine Werte ja desaströs sind und letztlich auch sogar die Verheißung, die er ja mal suggerierte, ich stehe für eine klar geführte Regierung, wenn das sich nicht regelrecht pulverisiert hätte, dann könnte man bloß von Umfragewerten sprechen. Das ist aber nicht der Kern der Sache. Der Kern der Sache besteht darin, dass eben dieser Kanzler das Vertrauen, die Autorität entweder verloren hatte oder sie von Anfang an zum Teil auch nie hatte. Und ein zweites kommt hinzu, das, was zentral ist, dass er eine Ansprache an die Bevölkerung findet, ist in den 3 Jahren nicht erfolgt und die Hoffnung, dass es in den nächsten 3 Monaten passieren wird, ist in seiner eigenen Wählerschaft und vor allem in der eigenen SPD-Mitgliedschaft nicht sonderlich groß. Insofern gibt es eine sich förmlich aufdrängende Lösung. Wenn es tatsächlich so wäre, dass das alte Prinzip Partei geht vor Person, ich stelle mich in den Dienst der Partei auch für Olaf Scholz gelten würde, dann wäre der größte und klarste Dienst, der sofort klare Verhältnisse schaffen würde, die Bereitschaft von ihm zu sagen, ich plädiere für Boris Pistorius. Das würde mit Sicherheit eine große Erleichterung in der Partei stiften. Es würde die Partei ein Stück weit entfesseln und es würde dazu führen, dass die Kampfkraft und die Bereitschaft, Wahlkampf zu machen, um vieles größer wäre. Deshalb geht es hier um weit mehr als bloße Beliebtheitswerte. Es geht tatsächlich in gewisser Weise auch um die Möglichkeit der SPD, sich aus den 15-16%, die momentan zu Buche stehen, tatsächlich noch einmal in Richtung 20% überhaupt zu bewegen. Und wenn das nicht gelingt, dann hat die SPD irgendwann den Status einer Volkspartei endgültig verloren.
Das sind jetzt alles Punkte, die gegen Scholz als Kanzlerkandidat sprechen. Aber was spricht darüber hinaus, außer dass Scholz gescheitert ist, für Boris Pistorius? Womit kann er punkten, außer dass er Verteidigungsminister ist und dadurch sich beliebt gemacht hat?
Ja, dass Pistorius im Gegensatz zu Olaf Scholz der beliebteste Politiker ist, während Olaf Scholz ganz, ganz unten steht, ist natürlich ein ungeheures Argument für Pistorius, zumal wir es mit einem ungemein kurzen Wahlkampf zu tun haben. Ein Wahlkampf, der ihn nicht durchleuchten wird, wie es, wenn wir es mal hart auf hart nehmen, Martin Schulz widerfahren ist. Der musste über ein ganzes Jahr gehen. Da war es ein regelrechter Hype am Anfang. Martin Schulz hatte kolossale Werte. Dann kam aber eine Landtagswahl nach der anderen, die Schulz verlor. Das kann Pistorius nicht passieren. Und ein zweites kommt hinzu. Er ist ein ausgesprochen nahbarer Mensch. Ich glaube auch durchaus, dass die Vorbehalte, die manchmal geltend gemacht werden, er wäre in der Sozialpolitik nicht hinreichend sattelfest, an ihm letztlich nicht greifen. Er hat eine Stadt wie Osnabrück, keine ganz kleine Stadt, über Jahre als Bürgermeister regiert. Er hat als Innenminister im Land regiert. Er hat letztlich jetzt als Verteidigungsminister auf Bundesebene mitregiert. Dieser Mann ist ein gestandener Sozialdemokrat. Deswegen ist ihm allemal zuzutrauen, dass die Werte keine Sekundenaufnahme sind. Und dass vor allem er gegenüber einem Mann wie Friedrich Merz, der ja auch nicht gerade ein Sympathieträger ist, durchaus den Boden wieder gut machen kann, den ein Olaf Scholz verloren hat.
Sie haben gerade gesagt, es wäre für die Partei gut. Jetzt auch haben Sie auch ausgeführt, was auch für den Wahlkampf gut wäre, wenn Scholz jetzt sozusagen zurücktreten würde, nicht mehr als Kanzlerkandidat antreten würde. Aber was würde das für den Kanzler Scholz bedeuten, der ja dann immer noch Kanzler ist, aber die Partei nicht im Wahlkampf anführt? Er muss ja weiter Entscheidungen treffen. Das wird ja auch ein bisschen lange dauern, bis es dann überhaupt eine neue Regierung geben wird.
Die Entscheidungen, die Olaf Scholz jetzt noch zu treffen hat, sind minimaler Art. Jeder weiß, übrigens auch bereits auf dem G20-Gipfel, dass der Kanzler faktisch schon eine lame duck ist, also eine lahme Ente, die keine Entscheidungsqualität mehr hat. Diese 3 Monate sind sowieso Zeiten, über die er noch kommen muss. Es können noch einzelne Bundestagsgesetze verabschiedet werden. Da ist übrigens der Kanzler nicht entscheidend. Das sind die Bundestagsabgeordneten. Aber alles andere ist sowieso längst erledigt, denn die Frage ist ja die, ob Olaf Scholz überhaupt eine Chance hat, der nächste Bundeskanzler zu werden. Und wenn die Werte bei Scholz so bleiben, wie sie sind, dann wird das ungeachtet der Frage, ob er noch einmal kandidiert oder es eben nicht der Fall sein wird, wird es nicht so sein, dass er Kanzler wird. Das heißt, das ändert an seinem Status ausgesprochen wenig. Insofern bleibt der entscheidende Punkt der, mit Olaf Scholz hätte die SPD aller Voraussicht nach keine Chancen. Mit Pistorius hätte sie zumindest die Chance, einen Gamechanger, einen möglichen Kandidaten aufzubieten, der letztlich in der Auseinandersetzung mit Friedrich Merz eine neue Note ins Spiel brächte und auch eine ganz andere Hoffnung in die SPD reintragen würde. Das ist der Grund, warum es meines Erachtens seitens der SPD gute Gründe gibt, auf den Kandidaten Pistorius umzusetzen.
Und das sagt der Autor der Blätter für deutsche und internationale Politik, Albrecht von Lucke. Wir werden dann ja bei der Bundestagswahl wohl Ende Februar sehen, wie viel Stimmen die SPD am Ende holen wird, ob den Sozialdemokraten diese Debatte über die K-Frage geschadet hat. Eine Sorge muss sich die SPD aber wohl nicht machen. Sie wird es in den Bundestag aller Voraussicht nach schaffen. Das sieht bei den Linken anders aus. Deshalb wollen jetzt 3 ältere Herren ihre Partei über Direktmandate in den Bundestag verhelfen. Jan-Frederik Willems über die Mission Silberlocke.
Kommen drei Männer in eine Kneipe und wollen in den Bundestag. Was Gregor Gysi heute auf einer Pressekonferenz erzählt, beginnt wie ein Witz.
Wir haben gestern gegessen, auch Wein getrunken und uns unterhalten über die gesamte Situation in unserer Gesellschaft und natürlich auch in unserer Partei.
Klingt nach einem langen Gespräch. Die Entscheidung der linken Routinis, Gregor Gysi, Dietmar Bartsch und Bodo Ramelow, stand da wohl aber schon lange fest.
Wir drei werden direkt kandidieren für den Deutschen Bundestag und hoffen natürlich auch, die Direktmandate zu erringen. Wir werden auch auf Liste kandidieren und wir werden vor allen Dingen auch die Direktkandidaturen von Ines Schwertner in Berlin-Lichtenberg und von Sören Pellmann in Leipzig und auch andere unterstützen.
Und Unterstützung und Einigkeit braucht die Linke im Moment. Nach Jahren des öffentlichen Streits um Inhalte, um Kampagnen, um und mit Sarah Wagenknecht will die Partei wieder bei den Wählern punkten, geeint und konstruktiv. Oder wie Dietmar Bartsch es ausdrückt.
Wir haben aber die Streitlaterne an die SPD abgegeben. Die sind jetzt diejenigen, die um Kanzlerkandidaturen und Ähnliches streiten. Bei uns ist das vorbei.
Vorbei ist für den Dritten im Bunde, Bodo Ramelow, seine Zeit als Ministerpräsident von Thüringen.
In Thüringen rechne ich damit, dass in wenigen Tagen die Amtsübergabe von mir zu Mario Vogt stattfinden wird. Ich habe alles vorbereitet, damit es ordnungsgemäß eine ordnungsgemäße Amtsübergabe gibt.
Seine Lebensplanung sei zwar anders gewesen, so Ramelow weiter, aber die Idee der Mission Silberlocke fand er dann doch großartig. Zugegeben, dass drei Politiker in den Bundestag wollen, ist unter anderen Umständen keine Schlagzeile wert. Die immense Strahlkraft der drei Silberlocken und die prekäre Situation ihrer Partei sind dann aber doch die Zutaten für ein öffentlichkeitswirksames Schauspiel. Und die Chancen stehen nicht schlecht für die drei. Ramelow holte bei der Landtagswahl in Thüringen ein Erfurter Direktmandat, trotz der Abfuhr für seine Partei. Gysi holte in den vergangenen 20 Jahren bei allen 5 Bundestagswahlen das Direktmandat in seinem Berliner Wahlkreis. Dietmar Bartsch gilt unter den dreien am ehesten als Wackelkandidat. Er unterlag bei der letzten Wahl in seinem Rostocker Wahlkreis einer SPD-Kandidatin. Der Politologe Uwe Jun schätzt die Chancen der Mission Silberlocke allerdings als gut ein.
Die sind nicht schlecht, weil wir hier drei wählerwirksame Persönlichkeiten haben, die auch jenseits der linken Wählerschaft bekannt sind. Und insbesondere Bodo Ramelow und Gregor Gysi haben gute Chancen, ihre Wahlkreise zu gewinnen. Und der Wahlkreis Rostock, in dem Herr Bartsch antritt, ist auch nicht chancenlos.
Klappt das, käme die Linke damit in eine spezielle Situation. Klar ist, wer Gysi, Bartsch oder Ramelow wählt, tut das in den meisten Fällen nicht wegen, sondern trotz ihres Parteibuchs. Dass die drei es aber nur für sich tun, davon will zumindest Parteichef Jan van Aken nichts wissen.
Sie machen das nicht für ihr Ego. Sie machen das für uns, sie machen das für die Partei, für die Menschen im Land. Und deswegen würde ich mal sagen, dass die ganz große Mehrheit hier in der Partei, die ist hellauf begeistert.
Werden aber auch die Wähler am 23. Februar so hellauf begeistert sein und der Linken ihre Stimme geben? Und was wäre mit der Wahl darauf, 2029? Treten dann noch einmal drei ergraute Herren an, um den roten Karren aus dem Dreck zu ziehen? Immerhin wäre Gysi dann 80 Jahre alt. Das sind Fragen, die die Linke in der Zukunft beantworten muss. Ob nun mit oder ohne Hilfe von den Silberlocken.
Beim Geld, da hört die Freundschaft bekanntlich oft auf. Und das gilt offensichtlich auch in der Politik. Und gerade wird in Baku auf der Weltklimakonferenz darüber gestritten, wie stark die Finanzhilfen für die Entwicklungs- und Schwellenländer aufgestockt werden sollen. Laut einer unabhängigen Expertengruppe der UN braucht es bis 2030 rund 1 Billion US-Dollar pro Jahr. Das ist das Zehnfache von dem, was bisher veranschlagt ist. Geld, das die ärmeren Länder für den Klimaschutz bekommen sollen und auch dafür brauchen. Das war von Anfang an der Hauptstreitpunkt auf der UN-Klimakonferenz, die nun schon seit 10 Tagen läuft und die für uns Jan Zimmermann in Aserbaidschan verfolgt. Und ich habe ihn gefragt, heute ist Mittwoch, am Freitag soll die Konferenz dann zu Ende gehen. Wie weit ist man dort von einer Einigung bei den Finanzhilfen entfernt?
Also man ist noch sehr weit entfernt, würde ich sagen. Es könnte sogar sein, dass die Verhandlungen scheitern, wenn man sich hier nicht weiter bewegt. Es stehen sich quasi drei Blöcke gegenüber, das ist so zu beobachten. Zum einen die Industrieländer mit der ganzen Union, die sind grundsätzlich bereit, mehr Geld zu mobilisieren, aber nur, wenn in Zukunft mehr Länder für die Klimafinanzierung aufkommen, also mehr in den Topf einzahlen als bisher. Dann gibt es den zweiten Block, das sind eben genau diese Länder, die damit gemeint sind, Staaten aus der Gruppe der Entwicklungsländer, die aber keine Entwicklungsländer mehr sind. China, die reichen Golfstaaten und andere, die sollen künftig auch einzahlen. zahlen. Und dann die dritte Gruppe, das sind die Länder, die arm sind und besonders stark unter den Folgen des Klimawandels leiden und die deshalb auch hohe Forderungen stellen. Alle drei stehen sich unversöhnlich gegenüber. Heute haben nochmal alle ihre Positionen klargemacht. Wir hören allerdings, in der kommenden Nacht könnte es einen ersten Text geben, der auf der politischen Ebene, also unter Ministern und Regierungschefs, entstanden ist. Das ist dann noch lange kein Abschlusstext, aber etwas, mit dem man weiterarbeiten kann und mit dem man in die finalen Gespräche gehen könnte.
Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat heute via X dazu ja auch nochmal aufgerufen, die Anstrengungen beim Klimaschutz zu verstärken. Eigentlich wollte sie in Baku eine Rede halten, aber die musste jetzt ihre Termine absagen, weil sie krank ist. Und Baerbock hatte ja zugesichert, dass Deutschland ein verlässlicher Partner bei der Finanzierung der globalen Klimawende bleibe. Wie sehr fehlt da jetzt auch die Stimme der deutschen Außenministerin bei diesen Verhandlungen?
Ja, die Ministerin fehlt auf jeden Fall. Also viele Delegierte und vor allem Umweltschutzorganisationen sprachen heute Morgen, als die Nachricht hier in Baku die Runde machte, von einem Rückschlag. Das ist schlecht für die deutsche Delegation, zumal sich Baerbock bestens mit solchen Verhandlungen auskennt und in der Vergangenheit da auch schon viel erreicht hat. Aber man darf das Ganze nicht überbewerten. Zum einen gehen wir davon aus, dass sie morgen wieder mit dabei ist, an den Verhandlungen teilnimmt. Und zum anderen sind viele hier aus dem sogenannten Team Deutschland vor Ort, die sich bestens auskennen, die Gespräche auch bislang führen, allen voran Jennifer Morgan, die Staatssekretärin im Auswärtigen Amt und Vertraute von Baerbock. Und sie wird auch die Verhandlungen weiterführen. Und ja, Deutschland hat hier Gewicht, aber Deutschland verhandelt innerhalb des Bündnisses Europäische Union, also eingebettet in diesem Bündnis, in diesem Team mit wichtigen Leuten, die Baerbock-Lücke zumindest ein bisschen füllen können.
Ein anderer wichtiger Punkt auf der Weltklimakonferenz ist natürlich die Eindämmung von Klimagasen. Und auf der letzten Konferenz in Dubai, da hat man sich auf die Abkehr von Öl, Gas und Kohle verständigen können. Wie wird dieses Ziel jetzt in Baku auch weiterverfolgt?
Das wird weiterverfolgt und in der Tat, also vor einem Jahr, diese Abkehr von den Fossilen, das war schon ein Bekenntnis, das gab es ja so noch nie zuvor, das war schon ein Meilenstein und den gilt es hier zu halten, zu verteidigen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, hören wir hier auf dieser Klimakonferenz von den Delegierten, von den Verhandlern, denn es gibt offenbar Länder, die an dieser Vereinbarung von vor einem Jahr rütteln, die das am liebsten unter den Teppich kehren würden, wenn sie denn könnten. Und da gilt es eben, dagegen zu halten.
Freitag, ich habe schon gesagt, da soll es dann ja auch eine Abschlusserklärung geben. Sie haben gerade gesagt, möglicherweise scheitert man auch angesichts dieser Streitpunkte, über die wir jetzt auch gesprochen haben. Es könnte aber auch eine Verlängerung der Konferenz geben. Gehört dieses Zittern gegen Ende zu den Weltklimakonferenzen mittlerweile eigentlich schon dazu?
Ja, das würde ich sagen. Das würde hier auch jeder bestätigen. Das gehört dazu für alle Beteiligten. Fast alle Klimakonferenzen sind in der Vergangenheit in die Verlängerung gegangen. Einmal war das nicht so und damals gab es dann eben auch kein Ergebnis. Beziehungsweise musste man sich nochmal ganz neu auf einen anderen Termin dann vertagen.
Von der Weltklimakonferenz in Baku war das unser Korrespondent Jan Zimmermann. Und jetzt in den Themen des Tages noch zur Krise bei VW. Heute haben die Gewerkschaft IG Metall und der Gesamtbetriebsrat von Volkswagen ihr Konzept für die Zukunft des Autobauers vorgelegt, bevor morgen dann die dritte Verhandlungsrunde in dem Tarifstreit geplant ist. Ihr Ziel ist es, ohne Werksschließungen eine Perspektive zu schaffen. Ansonsten hat die Gewerkschaft schon mit Streiks gedroht. Was sich Gewerkschaft und Betriebsrat vorstellen und wie wiederum die Arbeitnehmerseite damit umgeht, das hat unser Reporter Matthias Zimmermann in Wolfsburg heute verfolgt. Und ich habe ihn gefragt, auch Gewerkschaft und Betriebsrat machen in ihrem Vorschlag, in ihrem Plan aber auch Vorschläge, wie die Personalkosten gesenkt werden können. Wie sieht dieser Plan aus?
Ja, die Beschäftigten sind bereit, für 2 Jahre auf Geld zu verzichten, auf Ergebnisbeteiligungen, auf Boni, die ja auch gerade in höheren Gehaltsstufen wirklich üppig ausfallen können. Außerdem soll ein neues Entgeltsystem entwickelt werden. Was das genau bedeutet, blieb heute allerdings offen. Und vielleicht das Wichtigste, das Angebot in der laufenden Haustarifrunde wird auf eine Gehaltssteigerung verzichtet. Der Tarifabschluss der Fläche solle zwar übernommen werden, aber ja, statt Euros ausbezahlt zu bekommen, sollen die Beschäftigten in eine Art großes Arbeitszeitkonto einzahlen, das dann solidarisch umgelegt wird, um die Kollegen mitzutragen, die gerade wenig Aufträge haben. Im Gegenzug müsste der Autobauer auf Kündigungen und Werksschließungen verzichten und auch der Vorstand und Aktionäre sollen zurückstecken, so Betriebsratschefin Daniela Cavallo.
Wir wollen auch, dass wenn es einen Beitrag geben soll der Belegschaft, dass das auch verteilt wird auf alle Player im Unternehmen, nämlich dass alle einen Beitrag dazu leisten, das Unternehmen kurzfristig auf Kurs zu halten und dann langfristig eben auch in die Zukunft zu bringen.
Ja, 1,5 Milliarden Euro ließen sich so sparen, rechneten die Arbeitnehmervertreter heute vor.
Ja, und von Arbeitnehmerseite hieß es dann ja heute auch, man habe da jetzt auch dem Konzern sozusagen der Arbeitgeberseite ja die Hand gereicht. Wie hat denn da der Konzern darauf reagiert, auf diesen Plan?
Ja, aus dem VW-Management kamen zurückhaltende bis, ja, ich sag mal, neutrale Signale. Volkswagen begrüßt zunächst, dass die Arbeitnehmervertreter offen dafür sind, die Arbeitskosten zu senken. Laut VW-Personalchef Kilian wolle das Unternehmen die Vorschläge nun prüfen, ob sie umsetzbar sind und ob sie ausreichen. Werksschließungen seien allerdings weiter nicht vom Tisch. In der morgigen Tarifrunde wird der Plan dann detailliert erörtert. Ja, da wird spannend, was da morgen besprochen wird.
Und was da ja morgen und auch heute besprochen wurde, da geht es ja schließlich um Jobs. Wie nehmen Sie da auch die Belegschaft bei VW im Moment wahr?
Ja, das ist eine Mischung aus Angst, Wut, Unsicherheit und auch Enttäuschung. Bisher war VW ja immer ein guter Arbeitgeber, eine Jobgarantie, eine sichere Bank sozusagen. Ja, und diese negative Stimmung, die hält jetzt auch schon seit Wochen an, seit Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum stehen. Das zehrt natürlich auch an den Nerven. Mehr als 60.000 Menschen arbeiten hier im Stammwerk in Wolfsburg. Und ja, auch wenn ausgeschlossen ist, dass dieses Werk geschlossen wird, haben die Menschen doch Angst um ihre Jobs. Und das in allen Bereichen, vom Band über die Verwaltung bis in die technische Entwicklung. Keiner weiß bisher, wo der Rotstift angesetzt wird, wer auf der Streichliste steht. Andererseits, die IG Metall ist sehr stark. Da vertraut man natürlich auch schon darauf, dass die gut verhandeln.
Und die IG Metall hat ja auch schon mit Streik gedroht. Ende November läuft die Friedenspflicht in diesem Tarifkonflikt aus. Und die Gewerkschaft hat gesagt, ab dem 1. Dezember könnte es dann Streiks geben. Wie schätzen Sie die Einigungsmöglichkeiten ein?
Ja, die Gewerkschaft hat nicht nur mit Streiks gedroht, sondern mit einem Arbeitskampf um Standorte, wie es ihn in Deutschland schon lange nicht gab. Der Betriebsrat und die Gewerkschaft bereiten sich jedenfalls darauf vor, sagte IG Metall-Verhandlungsführer Gröger heute Vormittag. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es am 1. Dezember zu ersten Warnstreiks kommen wird. Hier in Wolfsburg, vielleicht auch an anderen, vielleicht an allen Standorten. Denn dass morgen tatsächlich eine Einigung gefunden wird, glaube ich nicht. Man wird sich dann im Dezember sicher noch mal treffen zu Gesprächen. Gut möglich, dass man dann schon einen Schritt weiter ist. Bisher hieß es von beiden Seiten, man wolle, auch wenn die Verhandlungen schwierig sind, es geht ja ums Ganze, möglichst vor Weihnachten eine Einigung erzielen. Vielleicht war das ja heute ein erster Schritt in diese Richtung.
Aus Wolfsburg war das unser Reporter Matthias Zimmermann. Über die Krise bei VW morgen steht in dem Tarifkonflikt die dritte Verhandlungsrunde an. Und soweit diese Themen des Tages an diesem Mittwoch. Und damit Sie nichts verpassen, können Sie die natürlich auch als Podcast abonnieren. Unter anderem finden Sie die in der ARD-Audiothek oder auch in unserer NDR-Info-App.